In der letzten Vorlesung möchte ich jetzt noch zwei Methoden besprechen, die ganz unterschiedlich sind. Das erste ist die Tight-Binding-Methode. Das ist wohl die einfachste quantenmechanische Methode. Aus diesem Grund ist sie sehr, sehr schnell, aber natürlich relativ ungenau im Vergleich zum Beispiel eben mit den DFT-Methoden. Die andere Methode dann ist eben genau das Gegenteil, die sogenannte Quanten-Monte-Carlo-Methode. Die erlaubt es genauso im Prinzip wie Configuration Interaction oder Coupled Cluster Methoden eigentlich das Vielelektronenproblem exakt zu lösen. In der Praxis natürlich auch werden wir sehen, dass es da Limitationen gibt. Ja, ich fange an mit der Tight Binding Methode. Und um diese zu erklären, denke ich, ist es jetzt mal hilfreich, wenn wir zunächst mal ein bestimmtes System betrachten und uns dann überlegen, wie wir in einem sogenannten Minimal Basis Set, das wir in der vorherigen Vorlesung ja kennengelernt haben, dieses Problem lösen würden. Also betrachten wir Silizium. Für Silizium gibt es in der Tat etliche solche Tight Binding Methoden. Und wir wissen, im Silizium sind die Valenzelektronen, sind es 3s. Und dann das die, also oder die Valenzorbitale sind 3s, 3px, 3py, 3pz. Ja, in diesen Valenzorbitalen haben wir vier Elektronen pro Atom. Das sind die vier Valenzelektronen. Ja, also in einer Rechnung mit einem Minimal Basis Set würde ich jetzt also diese zum Beispiel eben diese vier Orbitale annähern durch irgendwelche Gauss-Funktionen mal Spherical Harmonics. Und ich würde dann also eine Matrix bekommen, deren Größe 4 mal der Anzahl der Atome mal 4 mal die Anzahl der Atome eben ist. Ja, also ich nehme jetzt hier an, auch dass wir wieder das System als Closed Shell betrachten, nicht wahr? Die Anzahl pro Siliziumatom, die Anzahl der Elektronen ist ja gerade. Und dann müssten wir also da die tiefsten 2n-Ad Eigenwerte und Eigenvektoren berechnen. Ja, dann, wenn wir also Selbstkonsistenz erhalten haben, was wir brauchen, nicht wahr, in der normalen DFT-Rechnung, dann wissen wir, können wir die Gesamtenergie ausdrücken als die Summe von Eigenwerten plus Korrekturterme. Ja, und die Formel nochmal für Dichtefunktionalstheorie ist, das ist die Gleichung 128. Also Sie sehen, wenn ich die Summe über die Eigenwerte nehme, nicht wahr, tue ich bloß von 1 bis n halbe summieren, weil ich eben annehme, dass wir nicht ein Closed-Shell-System haben, also dass jedes räumliche Orbital besetzt ist mit zwei Elektronen. Und dann habe ich eben diese Korrekturterme. Ja, im ersten Korrekturterm, nicht wahr, tue ich die sogenannte Exchange Collation Energy dazu packen. Abziehen muss ich dafür das Vx CLDA des Exchange Correlation Potential, weil dieses Exchange Correlation Potential ist ja in gewisser Weise versteckt, ist schon enthalten in den Eigenwerten, nicht wahr? Weil die Eigenwerte sind ja der Erwartungswert bezüglich also kinetischer Energie, potenzieller Energie und ein Teil von der potenziellen Energie ist ja eben dieses Exchange Correlation Potential. Also deshalb muss ich die hier abziehen. Ja, ich muss dann auch abziehen diesen elektrostatischen Term. Rho von R mal Rho von R gestrichen durch R minus R strichen, und zwar mit dem Vorfaktor minus ein halb. Wir wissen insgesamt, nicht wahr, brauchen wir natürlich diesen Term. Wenn ich die Energie alternativ ausdrücke, nicht wahr, dann habe ich hier plus ein halb mal genau diese elektrostatische Wechselwirkung. Aber jetzt in den Eigenwerten ist die ja auch schon enthalten. Ich habe ja da das sogenannte Hartree-Potential, was nichts anderes ist als Rho von R gestrichen durch R minus R gestrichen. Und ich habe das eben in meiner Formel für das Potential ohne den Faktor 1/2. Das heißt also, in der Summe über die Epsilon i ist zunächst mal der Hartree-Term enthalten und sogar sozusagen mit einem zusätzlichen Faktor, also doppelt so stark, wie es sein sollte. Deshalb muss ich also hier abziehen, das minus 1/2. Ja, und dann wissen wir natürlich, haben wir noch die Summe hier über einfach die Wechselwirkungen der Atomkerne. Ja, jetzt die grundlegende Idee ist, dass wir in dieser Gleichung 128 jetzt auch eine Eigenwertsumme berechnen. Allerdings sind diese Eigenwerte jetzt eben nicht die Eigenwerte von irgendeinem selbstkonsistenten Hamiltonian, sondern eben von dieser sogenannten Tight Binding Matrix. Und wie man die aufstellt, das werde ich dann noch gleich genauer besprechen. Ja, dann haben wir natürlich noch diese ganzen Korrekturtherme hier in der Gleichung 128. Ja, und diese Korrekturtherme, das ist dann die Gleichung 129, tue ich jetzt annähernd einfach durch paarweise klassische Potenziale. Ja, ist das gerechtfertigt? Naja, es ist vermutlich eine vernünftige Näherung. Wir wissen, diese ganzen Terme, wo Exchange Correlation, Energy und Exchange Correlation Potential enthalten sind, wenn wir da annehmen, dass das Rho von R irgendeine Superposition ist von atomaren Ladungen, die relativ eingefroren sind, wenn sich irgendwie die Atomposition ein bisschen ändern, dann ist es das klar, dass das bloß ein Term ist, der dann vom Abstand der Atome untereinander abhängt. In den elektrostatischen Thermen kann man sehen, dass eigentlich in erster Näherung die langreichweitigen Terme sich aufheben. Wenn wir annehmen, zum Beispiel, dass das Rho von R jetzt irgendwie eine Summe wäre über Gaußglocken, die auf den verschiedenen Atomen zentriert sind und die dann vielleicht also normalisierte Gaußglocken, die dann multipliziert werden mit dieser Ladung Zi, dann wissen wir, wenn also die Breite dieser Gaußglocken klein ist im Vergleich zum Abstand der Atome, dann würden wir hier für dieses Integral Rho von R mal Rho von R gestrichen durch R minus R gestrichen, würden wir praktisch genau diese Summe Zi mal Zj über Ri minus Rj erhalten. Das heißt also, hier hätten wir sozusagen eine gewisse Cancellation. Und ja, dann natürlich kurzreichweitige Terme heben sich nicht weg, aber diese kurzreichweitigen Terme, elektrostatischen Terme, kann man eben dann auch wieder anfitten durch durch dieses klassische paarweise Potential, das eben auch typischerweise kurzreichweitig ist. Ja, ich brauche jetzt, wie wir sehen, in dieser Formel 129 benötige ich nicht die Eigenvektoren von irgendeiner Matrix, also das ist dann eben die Tight-Binding-Matrix. Ich brauche nur die Eigenwerte von dieser Tight-Binding-Matrix. Das bedeutet natürlich auch, dass ich jetzt eigentlich gar keine Ladungsdichte berechnen kann, weil wenn ich eine Ladungsdichte berechnen will, bräuchte ich ja zwei Dinge. Ich bräuchte zunächst mal natürlich explizite Basisfunktionen und dann bräuchte ich eben noch die Eigenvektoren dieser Matrix, um dann die Ladungsdichte und also die Orbital und damit die Ladungsdichte zu berechnen. Ja, gut, jetzt, was man sich also in der Tight-Binding-Methode spart, ist jetzt irgendein teures Berechnen von eben so einer Hamiltonian-Matrix. Stattdessen hat man jetzt einfach ganz einfache Regeln, um diese Tight-Binding-Matrix HTB direkt zu berechnen. Ja, wir nehmen jetzt an mal, dass es ein Basisset von lokalisierten Orbitalen gibt, die jetzt Produkte sind von Spherical Harmonics und radialen Funktionen. Und wir tun aber nicht jetzt irgendeine explizite Form dieser radialen Funktion spezifizieren. Wir werden auch noch zusätzlich annehmen, und das ist eigentlich eine Annahme, die in der Praxis eigentlich die man nicht bekommen kann, aber trotzdem nehmen wir das mal hier an, dass diese Basis orthogonal ist. Ja, dann unsere Basisfunktion, oder eine Basisfunktion, die auf dem Atom I zentriert ist, mit den Angular Moments, dann L und M, die bezeichnen wir bei Groß B mit ILM. Ja, also dann natürlich müssten wir dieses Integral in der Gleichung 130 lösen, wo ich halt jetzt eben kinetische Energie habe und dann irgendeinen potenziellen Energieterm, den ich jetzt eben aber nicht genauer spezifiziere. Ja, es stellt sich jetzt heraus, dass dieses Integral 130 kann ich analytisch lösen, wenn ich, also ich kann es analytisch lösen, zunächst mal sowieso für den kinetischen Energieanteil. Ich kann es auch für den potenziellen Energieanteil analytisch lösen, wenn ich die sogenannte Two-Center-Approximation mache. Ja, ich schreibe jetzt hier im ersten Schritt das Potenzial, das ist also die nächste Gleichung auf der Seite 158. Ich schreibe dieses Potenzial jetzt als eine Summe von Potenzialen, die eben lokalisiert sind auf den verschiedenen Atomen und wo ich jetzt annehme, dass die sphärisch symmetrisch scheinen, diese ganzen, also klein vjs. Ja, dann sehen Sie jetzt, im Prinzip habe ich hier in diesem Integral 130, also wenn ich da diesen Ausdruck für vr einsetzen würde, nicht wahr, dann habe ich drei Indizes i, i gestrichen und j, die eben alle verschiedene sozusagen Zentren definieren. Ja, und in dieser Approximation jetzt, in dieser Two-Center-Approximation, nehme ich jetzt eben an, dass bloß diejenigen Terme j relevant sind in dem Integral 130, wo j eben entweder i oder i gestrichen ist. Ja, also das ist eine weitere Näherung natürlich. Ja, und also wenn man diese Annahme macht, dann kann man jetzt eben auch diesen Potentialanteil analytisch lösen. Und das sind dann die sogenannten Slater-Costa-Regeln, die uns sagen, wie man das berechnen kann. Ja, und das Ergebnis von diesen Slater-Costa-Rules ist, dass ich nur vier Größen kennen muss, die man dann typischerweise bezeichnet eben mit VSS Sigma, VSP Sigma, VPP Sigma und VPP Pi. Ja, wir nehmen jetzt an, ich habe diese Orbitale jetzt skizziert auf der Seite 159. Und also Sie sehen, wenn ich zum Beispiel jetzt dieses Integral VSS Sigma beschreibt, also hier den ersten Fall, ich habe jetzt hier zwei S-artige Orbitale auf meinen zwei Atomen. Und ja, das ist dann eben diese SS-Sigma-Bindung. Nicht wahr? Sigma bedeutet, dass wenn ich die Achse betrachte, die durch diese beiden Atome durchgeht und dann Rotation um diese Achse macht, dass da eben die Funktion symmetrisch ist, sich also nicht ändert. Ja, dann kann ich eben auch dieses Integral VSP Sigma definieren. Das ist dann das nächste Bildchen, wo ich eben jetzt einen Überlapp habe zwischen einem p-artigen Orbital, das aber eben entlang der Achse ausgerichtet ist, die zwei Atome verbindet. Dann kann ich jetzt natürlich noch Integrale haben zwischen zwei einfach p-Orbitalen und die können dann entweder wieder entlang der Achse ausgerichtet sein, das ist dann eben das pp Sigma, oder die können eben nicht entlang der Achse ausgerichtet sein und das ist das pp Pi dann. Nicht wahr? Das sieht man sofort, wenn ich jetzt hier um diese in dem Pi, wenn ich da eine Rotation mache um die Achse, die die zwei Atome verbindet, eine Rotation um 180 Grad, dann wird die Wellenfunktion nicht auf sich selber abgebildet, sondern sie wird in diesem Fall mit minus 1 multipliziert. Gut, ja, also das sind diese vier Grundgrößen. Ja, jetzt in diesen Grundgrößen nimmt man an, eben wie gesagt, dass die Orbitale entlang der Achsen jeweils bezüglich der Achsen orientiert sind, die die beiden Atome verbinden. In der Praxis muss das nicht unbedingt natürlich der Fall sein, im komplizierten Molekül, aber in diesem Slater-Costa-Formalismus hat man eben auch Regeln, wie man dann transformiert, wenn eben die Achsen nicht entlang x, y oder z Richtung ausgerichtet sind. Ja, was jetzt noch fehlt, also wir haben jetzt sozusagen den winkelabhängigen Teil berechnet. Jetzt müsste man ja im Prinzip noch den radialen Anteil berechnen, aber eben das macht man nicht. Wir haben ja gesagt, wenn man das machen wollte, bräuchte man explizite radiale Funktionen, aber diese hat man ja nicht. Und stattdessen tut man jetzt einfach hier annehmen, also dass diese vier Größen, dass die eine radiale Abhängigkeit haben und diese radiale Abhängigkeit erhält man dann durch einen Fit entweder an irgendwelche experimentellen oder theoretischen Daten. Also ist natürlich sicherlich klar, wenn der Abstand zwischen diesen zwei Atomen immer größer wird, beispielsweise, dann muss natürlich, werden diese Größen alle VSS, Sigma etc., werden natürlich alle kleiner werden, also irgendwann sogar werden dann in diese ganzen Größe bei großen Abständen werden sie 0 werden. Ja, das bedeutet natürlich dann auch, dass wir eine Hamiltonian Matrix haben, die sparse ist, also zumindest für ein großes System. Und das kann man unter Umständen eben dann auch ausnutzen, um die Rechnung noch zu beschleunigen. Ja, jetzt, wenn man es nochmal vergleicht, so eine Tight Binding Rechnung mit einer Rechnung in einem Minimal Basis Set, ja, dann sieht man, aus zwei Gründen ist die Tight Binding Rechnung schneller. Erstens mal brauchen wir jetzt nicht irgendwie die Matrix-Elemente des Hamiltonians berechnen auf relativ teure Art und Weise, dadurch, dass wir wirklich also irgendein ein Integral im dreidimensionalen Raum lösen, sondern wir können halt direkt durch diese Fitting-Prozedur, nicht wahr, sobald wir die radiale Abhängigkeit haben, können wir sozusagen das Tight-Binding-Matrix-Element sozusagen mit ein paar numerischen Operationen direkt berechnen. Das zweite ist natürlich, dass jetzt hier, dass es nicht nötig ist, eine Selbstkonsistenz-Iteration zu machen. Und typischerweise, um Selbstkonsistenz zu erhalten, selbst im günstigen Falle braucht man da bestimmt 20 Iterationen. Das heißt, allein aus dem Grund wird ein Tight-Binding-Schema schon sicherlich mal bestimmt 20 Mal schneller sein als eine volle TFD-Rechnung. Und ja, in Wirklichkeit ist es sogar typischerweise nochmal deutlich, deutlich schneller. Es ist ja übrigens auch so, dass man eine DFT-Rechnung eigentlich selten in diesem oder praktisch eigentlich nie in so einem Minimal Basis Set macht. Das heißt dann also auch, dass das Berechnen eben in die Dynamisierung der Matrix werden dann relativ teuer, während in dem Tight-Binding-Schema ist es eben dann doch recht schnell. Natürlich, trotz alledem, nicht wahr, wir müssen eine Matrix diagonisieren und außer wenn wir irgendwelche iterativen Diagonisierungsverfahren verwenden, haben wir hier auch ein kubisches Skalierverhalten. Das heißt auch, also wenn das System wirklich groß wird, wird auch diese Tight-Binding-Methode doch relativ langsam. Ja, natürlich, wie wir schon gesagt haben, wir haben etliche Näherungen gemacht, das heißt, es ist eine approximative Methode. Und ja, wie gut ist die typischerweise? Also es stellt sich heraus, für gewisse Systeme, wo man gute Parametrisierung hat, ist die eigentlich gar nicht so übel, die Genauigkeit. Es ist natürlich eine erste Einschränkung, ist es, dass man eben diese Parameter nur für relativ wenige Systeme hat. Also zum Beispiel etliche Parametersets gibt es eben für Silizium, Kohlenstoff, ja, es gibt es auch noch ein paar andere Elemente. Aber wenn Sie ein kompliziertes Molekül haben, das irgendwie aus drei oder mehr Elementen besteht, dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass da zum Beispiel ein gutes Tight-Binding-Schema existiert. Ja, aber hier in dem Fall von Silizium, nicht wahr, da gibt es mehrere. Und ich habe hier also zum Beispiel gezeigt, auf der Seite 170, die Gleichgewichtskonfiguration, die man eben entweder mit einer DFT-Rechnung erhält, das sind dann, glaube ich, die grünen Kugeln, oder eben mit so einem Tight-Binding-Schema, das sind die blauen. Und da sehen Sie, also es gibt Abweichungen zwischen DFT und Tight-Binding, aber trotzdem im Großen und Ganzen ist die Struktur zum Beispiel recht ähnlich. Ja, was ich jetzt hier besprochen habe, ist das sogenannte orthogonale Tight-Binding-Schema, wo man also keine Überlapp-Matrix hat. Eigentlich im Prinzip ja, wenn man lokalisierte Orbitale hat, dann kann man die nicht, diese lokalisierten Orbitale können nicht eigentlich auch gleichzeitig noch orthogonal sein. Und eigentlich sozusagen aus dem Grund schon bräuchte man eigentlich dieses nicht-orthogonale Schema. In der Praxis, was dann eigentlich eher ein Vorteil ist für das Nicht-Orthogonale, ist, dass man eben noch zusätzlich eine Überlapp-Matrix benötigt. Und um diese Überlapp-Matrix zu berechnen, nicht wahr, hat man irgendwelche zusätzlichen Freiheitsgrade. Und das heißt, im Prinzip kann man da vielleicht ein bisschen bessere Genauigkeit teilweise erhalten. Aber natürlich die Matrix-Diagnostizierung wird dann etwas teurer, weil man eben kein normales Eigenwertproblem hat, sondern in ein verallgemeinertes Eigenwertproblem. Ja, dann gibt es auch selbstkonsistente Tight-Binding-Schemen. Und ja, da hat man dann doch einen Ladungstransfer. Und das bedeutet natürlich wieder, dass man jetzt einen Selbstkonsistenzzyklus machen muss. Das heißt, diese selbstkonsistenten Tight-Binding-Schema sind dann doch wieder langsamer. Aber andererseits sind die doch typischerweise etliches genauer. Und deshalb sind eigentlich solche selbstkonsistenten Tight-Binding-Methoden oft eigentlich auch ein recht guter Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit. Zum Schluss möchte ich jetzt noch die Quanten-Monte-Carlo-Methoden beschreiben. Es gibt mehrere Varianten davon, was man typischerweise macht, wenn man sagt, dass man eine Quanten-Monte-Carlo-Rechnung macht, ist, dass man zuerst eine sogenannte Variational-Quantum-Monte-Carlo-Rechnung macht und dann aufbauend auf deren Ergebnissen noch eine sogenannte Diffusion-Monte-Carlo-Rechnung macht. Ja, fangen wir an mit der Variational-Quantum-Monte-Carlo. Die grundlegende Idee dahinter ist eigentlich relativ einfach. Wir einfach schreiben eine funktionale Form der Wellenfunktion, die etliche Parameter enthält. Und dann aufbauend auf dem Variationsprinzip wissen wir ja, dass wir dann die Energie minimisieren müssen bezüglich diesen Variationsparametern, Freiheitsgraden. Und ja, wenn wir also dann genügend Variationsparameter, Freiheitsgrade der Wellenfunktion geben und die richtig den Erwartungswert der Energie dann richtig minimisieren, dann hätten wir ja eigentlich im Prinzip die exakte Wellenfunktion. Ja, wir werden sehen, das Problem ist dann, dass eben in dieser Variational Quantum Monte Carlo Methode kann man typischerweise nicht eine sehr, sehr große Anzahl von Variationsparametern zur Verfügung stellen, weil dann das Optimierungsproblem zu schwierig zu lösen wäre. Auf allem deshalb, weil wir auch typischerweise in Quanten Monte Carlo eben eine Abhängigkeit von den Variationsparametern haben, die nicht linear oder quadratisch ist in der Energie. Und damit ist dann eben die Minimisierung numerisch deutlich schwieriger. Ich möchte jetzt das Variational Quantum Monte Carlo einfach wieder betrachten von bestimmtes System, um die Diskussion zu vereinfachen. Und zwar möchte ich jetzt annehmen, dass wir also den Grundzustand, den Singlet-Zustand des H2-Moleküls berechnen wollen. Ja, da haben wir also lediglich zwei Elektronen. Und was eben das Schöne ist, dass die Antisymmetrie, die können wir jetzt in den Spin-Part verlagern, so dass wir also bloß noch dann einfach eine räumliche Wellenfunktion Phi von R1, R2 berechnen müssen, die dann natürlich übrigens symmetrisch sein muss. Ja, diese Wellenfunktion natürlich, die erfüllt die Zwei-Teilchen-Schrödinger-Gleichung und ich habe das nochmal einfach explizit hingeschrieben, was das bedeutet. Das ist die Gleichung 132, nicht wahr? Also ich habe von zwei Elektronensystemen, habe ich natürlich die kinetische Energie des ersten Elektrons, des zweiten Elektrons, also eben ausgedrückt durch diese beiden Nappler-Operatoren, Nappler 1, Nappler 2. Dann habe ich natürlich die Wechselwirkung zwischen diesen zwei Elektronen, das 1 über R1 minus R2. Dann die nächsten beiden Terme sind die Wechselwirkung des Elektron 1 mit den beiden Atomkernen und dann eben noch die Wechselwirkung des Atoms 2 mit den beiden Atomkernen. Ja, jetzt der typische Ansatz, den man in einer Monte-Carlo-Rechnung macht, ist, dass man die Wellenfunktion jetzt schreibt als ein Produkt von Einteilchen-Orbitalen. Hier ist es also wirklich ein Produkt, sonst ist es auch oft einfach eine Slater-Determinante. Und dann einen Teil, der einen sogenannten Jastrow-Faktor enthält. Ja, also wenn man dann natürlich einen guten Ansatz macht, kann man die fast exakte Eigenwert und damit Energien bekommen. Und ja, ganz wichtig ist jetzt dieser Jastrow-Faktor. Und jetzt der enthält jetzt eine Abhängigkeit von den Koordinaten zwischen den verschiedenen Elektronen, also sowas wie R1 minus R2. Während natürlich der restliche Teil, nicht wahr, hat immer bloß eine Abhängigkeit von R1 zum Beispiel oder R2. Ja, im Speziellen sorgt der Jastrow-Faktor dafür, dass wir keine Singularitäten haben in der Energie. Nicht wahr? Wir wissen ja, also wenn wir die exakte Lösung haben dann und den Hamiltonian drauf anwenden, muss da rauskommen, H mal Psi gleich Epsilon mal Psi. Jetzt, wenn wir das Psi auswerten an einer Stelle, wo die zwei Elektronen sehr nah beieinander sind, dann haben wir natürlich da eine repulsive Energie, die gegen plus unendlich geht. Und das heißt, wir können nicht einfach dann Epsilon mal Psi erhalten, wir würden dann notwendigerweise sozusagen unendlich mal Psi erhalten. Ja, und um eben diese Singularität jetzt zu neutralisieren, ja, das geschieht dadurch, dass jetzt eben die kinetische Energie auch eine Singularität entwickelt und sozusagen, dass wir dann, wenn die zwei Elektronen ganz nah beisammen sind, haben wir eine kinetische Energie, die minus unendlich ist und die dann genau eben das plus unendlich weghebt. Ja, wie kann man eine kinetische Energie bekommen, die minus unendlich ist? Ja, die kann man nur dann bekommen, wenn man eben einen sogenannten Cusp hat, nicht wahr? Sonst natürlich habe ich nie eine kinetische Energie, die gegen unendlich geht, wenn die Funktion glatt ist, wenn also alle Ableitungen existieren. Ja, dieser Chastrowie schaut jetzt aus, um ihn herzuleiten. Gehen wir jetzt zunächst mal, betrachten wir also ein System lediglich auch wieder von zwei Elektronen und wir führen jetzt ein neues Koordinatensystem ein, nämlich die Schwerpunktskoordinate groß R, die also R1 plus R2 halbe ist und dann eben die Distanz zwischen diesen zwei Elektronen R1 minus R2. Ja, dann kann ich jetzt in meiner Gleichung 132 die kinetische Energie umschreiben und es stellt sich dann raus, ja, dann erhalte ich einen ersten Laplace-Operator, der dann auf groß R wirkt, also sozusagen das Center of Mass von diesen beiden Elektronen und dann eben noch diesen sozusagen den normalen Laplace-Operator, der dann einfach auf die Distanz wirkt, auf das D. Ja, dann kann ich jetzt sagen, also in dem Fall habe ich sowieso plus zwei Elektronen, aber ich kann auch sagen, wenn ich jetzt mehr Elektronen hätte, wenn jetzt zwei Elektronen sehr nah beieinander sind, dann ist natürlich da die repulsive Energie, dominiert alles, dann kann ich vermutlich die anderen Terme vernachlässigen und dann bekomme ich eine Art Schrödinger-Gleichung für diese zwei Elektronen, das ist dann die erste Gleichung auf der Seite 164. Ja, hier habe ich jetzt eben diese Variable d, aber das ist eigentlich egal, formell sehen wir, schaut es eigentlich ganz ähnlich aus wie die Schrödinger-Gleichung für das Wasserstoffatom, lediglich, dass jetzt hier das Z ein anderes ist. Sozusagen, ich habe jetzt hier eben keinen Atomkern, der attraktiv ist. Ich habe jetzt sozusagen einen Atomkern, der repulsiv ist und der eben sozusagen eine Ladung jetzt hat, ein Halb. Ja, wir wissen aber trotzdem, nicht wahr, dass sich diese Schrödinger-Gleichung nur sozusagen durch Faktoren unterscheidet von der Schrödinger-Gleichung fürs Wasserstoffatom, wissen wir trotzdem die Lösung. Und die Lösung ist jetzt eben eine einfache Exponentialfunktion, aber jetzt eben auch nicht mit minus d, sondern mit plus d. Ja, und da sehen wir jetzt, dass jetzt eben diese Wellenfunktion einen sogenannten Cusp hat, nicht wahr? Die hat eine Diskontinuität, wenn d gleich 0 ist. Und wir sehen, dass jetzt in diesem Fall diese Gleichung 133 erfüllt ist. Und ja, diese Gleichung 133 ist eben die sogenannte Cusp-Condition. Und der Chastrow-Faktor muss jetzt eben genau so gewählt werden, dass diese Cusp-Condition erfüllt ist. In diesem Fall handelt es sich jetzt um diese Cusp-Condition für antiparallele Elektronen. Man kann auch noch die Cusp-Condition für parallele Elektronen herleiten. Das unterscheidet sich bloß sozusagen um den Faktor 1/2, der dann da herauskommt. Gut, ja, wir sehen natürlich, auch physikalisch ist das in gewisser Weise wichtig, der Chastrow, aber eben, wie ich schon gesagt habe, die Hauptmotivation ist eigentlich die, dass eben sonst, dass man numerische Probleme hätte, wenn die potenzielle Energie gegen unendlich geht und eben die kinetische Energie nicht. Ja, jetzt weiß ich die Formel, um den Erwartungswert für die Energie zu berechnen. Das ist die Gleichung 134. Und ja, wir wissen jetzt natürlich, dass eigentlich der Erwartungswert der Energie, der hängt eben jetzt von den Parametern ab, die in dieser Wellenfunktion Phi von R1, R2 in gewisser Weise versteckt sind. Ja, also um jetzt dann den Erwartungswert der Energie zu minimisieren bezüglich diesen versteckten Parametern, könnte ich jetzt konzeptionell einfach mal sozusagen dieses Integral 134 ausrechnen und dann die Parameter variieren und dann das Integral wieder ausrechnen und schauen, ob die Energie sinkt. Und auf diese Art und Weise, mehr damit einfach durch Ausprobieren, könnte ich dann eigentlich diesen Erwartungswert minimisieren. Ja, in Wirklichkeit gibt es natürlich da effizientere Methoden. Aber trotzdem, das Problem, was bleibt, ist, dass man einfach immer wieder eben diesen Erwartungswert, also dieses Integral von der Gleichung 134, lösen muss. Wir haben jetzt hier ein Integral in einem sechsdimensionalen Raum. Das ist jetzt noch nicht sehr hoch. Da könnte man vielleicht noch mit konventionellen Integrationsmethoden arbeiten. Aber in den meisten realistischen Fällen haben wir ja mehr als zwei Elektronen. Und das heißt, wir müssen dann so einen Energieerwartungswert in einem sehr hochdimensionalen Raum berechnen. Und das kann man mit den Standardmethoden nicht mehr machen. Die einzigste Methode, die da eben funktioniert, ist dann die sogenannte Monte Carlo-Integration mit eben diesem Important Sampling. Ja, diejenigen, die in meinem Computational Physics Kurs waren, wissen, wie das funktioniert. Ich tue es jetzt nochmal ganz kurz wiederholen. In so einer Monte Carlo-Methode hat man einen sogenannten Walker. Und man macht mit diesem Walker jetzt zuerst einen sogenannten Trial Move. Man tut den also einfach irgendwie verschieben, oft einfach mit random Zahlen, mit einer gewissen relativ kleinen Amplitude. Und dann schaut man sich an, ob jetzt eine gewisse Wahrscheinlichkeitsverteilung, die wir generieren wollen, ob der Wert dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung jetzt größer wird, wenn wir unseren Walker eben bewegen von dem Ausgangsort jetzt zum Endpunkt oder nicht. Wenn die Wahrscheinlichkeit größer wird, dann wird dieser neue Punkt akzeptiert, sonst wird er nur mit einer gewissen bedingten Wahrscheinlichkeit akzeptiert. Ja, auf diese Art und Weise kann man jetzt also Wahrscheinlichkeitsverteilung generieren und ein Erwartungswert wird dann ein einfacher Mittelwert. Ja, was müssen wir in diesem Fall machen? In diesem Fall müssen wir jetzt zunächst einmal, das ist die Gleichung 135, jetzt eine sogenannte lokale Energie definieren. EL von R1, R2, die einfach gegeben ist, dadurch, dass wir unseren Hamiltonian anwenden auf die Wellenfunktion und dann noch durch die Wellenfunktion teilen, also so eine Art Normierung machen. Ja, jetzt diese lokale Energie wäre natürlich eine Konstante, wenn wir die exakte Wellenfunktion hätten. Ja, jetzt natürlich, die ganz exakte Wellenfunktion haben wir nicht. Das heißt, im Allgemeinen tut das EL halt so irgendwie mehr oder weniger rumoszillieren um den exakten Wert. Und natürlich, je kleiner diese Oszillationsamplituden sind, umso besser ist unsere Wellenfunktion. Ja, jetzt, wenn wir dieses EL verwenden, können wir auch jetzt nochmal unseren Erwartungswert neu schreiben. Wir können sagen, das ist also die Gleichung zwischen 135 und 136. Wir können sagen, der Erwartungswert ist jetzt das EL eben ausgerechnet bezüglich dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung Phi von R1, R2 absolut Betrag im Quadrat. Nicht wahr? Das ist eine positive Größe. Wir wissen sowieso natürlich Wellenfunktionen im Quadrat, nicht wahr, haben die Eigenschaft, dass sie Wahrscheinlichkeiten darstellen, irgendwelche Elektronen zu finden. Und ja, damit sehen wir, das ist ein Erwartungswert. Ich tue da nicht wahr noch, wie man es machen muss, immer durch das Integral teilen über die gesamte Wellenfunktion, um das sozusagen zu normalisieren. Ja, wenn ich schon eine normalisierte Wellenfunktion hätte, dann müsste ich natürlich gar nicht mehr dadurch teilen. Aber ich nehme jetzt an, also, dass die Wellenfunktion gar nicht notwendigerweise normalisiert sein muss. Ja, also jetzt machen wir unseren Metropolis-Algorithmus. Wir tun also die Walkers da propagieren von irgendeinem Punkt R1 zu einem Punkt R2. Und nicht wahr, die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die wir generieren wollen, ist das eben die Wahrscheinlichkeitsverteilung jetzt von Gleichung 136. Ja, und dann, wenn wir das eben gemacht haben, wie ich schon gesagt habe, dann wird aus unserem Erwartungswert ein ganz einfacher Mittelwert. Das ist dann also die letzte Gleichung auf der Seite 165. Also ich tue einfach den Walker propagieren gemäß dem Metropolis-Algorithmus und dann an jedem Punkt, wo sich dieser Walker befindet, tue ich diese lokale Energie berechnen und dann eben den Mittelwert davon bilden. Ja, und dann, okay, also wenn ich den Erwartungswert ausrechnen kann, nicht wahr, dann kann ich natürlich mit verschiedenen numerischen Methoden eben schauen, welches Set von Parametern minimisiert meinen Energieerwartungswert und dasjenige, die Wellenfunktion, die eben zu diesem Set von minimisierenden Parametern gehört, ist dann sozusagen meine Näherung für die Grundzustandswellenfunktion. Ja gut, wie schon gesagt, dadurch, dass ich bloß eine relativ kleine Zahl von Parametern in der Praxis verwenden kann, erhalte ich dann eben doch typischerweise noch Resultate, die eben noch nicht sehr, sehr gut sind, die man noch verbessern muss. Ja, und dieses Verbessern von diesen Resultaten, die man mit dem Bayesian Quantum Monte Carlo erhalten hat, macht man jetzt typischerweise mit dieser eben Diffusion Monte Carlo Methode. Die Diffusion Quantum Monte Carlo Methode beruht auf einer Abbildung oder einer Ähnlichkeit eigentlich mit der Diffusionsgleichung. Ja, schauen wir die Gleichung 137 an. Wenn jetzt dieses Rho eine Wellenfunktion wäre, dann würden wir sehen, dann haben wir hier die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung für eine Wellenfunktion. Ja, jetzt in dem Fall eben ersetzt man die Wellenfunktion durch eine Art Rho, durch eine also irgendwie Dichte. Und ja, dann ist es eine Diffusionsgleichung. Also der Diffusionsterm ist der erste Term, also der, wo man den Laplace hat, oder hier eben die zweite Ableitung. Und ja, der letzte Term des et minus v von x mal rho von x ist ein Term, der jetzt also entweder neue Teilchen eigentlich generiert oder sterben lässt. Ja, das kann man leicht verstehen, also wenn man jetzt die beiden Teile separat betrachtet. Also nehmen wir an, nur nochmal, wir hätten die Gleichung d rho nach dt ist gleich ein halb die zweite Ableitung von rho nach dx im Quadrat. Nicht wahr? Dann hätten wir eine reine Diffusion, die Anzahl der Teilchen wäre erhalten, also nicht wahr? Typischerweise im Diffusionsprozess betrachtet man irgendwie zum Beispiel ein Anfangsrho, das irgendwie fast eine Delta-Funktion ist. Und dann, wenn man die Evolution dieser Gleichung berechnet, sieht man, dass eben jetzt diese Delta-Funktion dann zu einer Gauss-Glocke wird und diese Gauss-Glocke wird immer breiter und breiter und damit tut eben diese Gleichung den Diffusionsprozess simulieren. Ja, wenn wir jetzt dagegen bloß den zweiten Term auf der rechten Seite hätten, wenn wir also jetzt bloß hätten d rho nach dt gleich et minus v von x mal rho von x, dann sehen wir, ja, dann haben wir einfach eine Gleichung, wo in gewissen Regionen, nämlich in den Regionen, wo das v von x sehr, sehr tief ist, also sehr negativ und sehr groß, dann ist nicht wahr, dann ist der Term et minus v von x wäre positiv und dann haben wir also d rho nach dt ist gleich eine positive Konstante mal rho, nicht wahr? Und das ist natürlich eine Differentialgleichung, die exponentielles Wachstum beschreibt. Also das Rho wird immer größer, das heißt in gewisser Weise irgendwie Teilchen werden generiert. Dagegen natürlich, wenn dieses et minus v von x, wenn es negativ ist, dann bedeutet es irgendwie Teilchen verschwinden oder irgendwie Teilchen sterben, also das Rho von x nimmt dann exponentiell ab. Ja, hier haben wir jetzt eben eine Kombination von beidem. Was bedeutet das? Also es gibt gewisse Regionen, also die Region, wo das Potenzial tief ist, da ist dieser Term natürlich et minus v von x ist positiv. Also in diesen Regionen, die sozusagen energetisch günstig sind, weil das Potenzial tief ist, da werden jetzt Elektronen generiert. Diese Elektronen dann, die machen eine Diffusionsbewegung, die dann durch den ersten Term beschrieben wird und werden dann typischerweise eben diffundieren in Regionen, wo das Potenzial weniger tief ist, wo dann eben dieser Term et minus v von x mal negativ ist. Und dort werden sie dann sozusagen sterben, verschwinden. Ja, und bei diesem Prozess jetzt, wenn d rho nach dt, wenn das 0 ist, wenn wir also einen stationären Zustand erreicht haben, nicht wahr, dann sehen wir, dass dann die zweite Gleichung auf der Seite 167, dann sehen wir, haben wir im Formal die Schrödinger-Gleichung erfüllt. Ja, jetzt natürlich, ob das d nach dt, ob das 0 ist oder nicht, hängt natürlich ab von dieser Größe et, nicht wahr? Wenn zum Beispiel das et eben sehr, sehr groß ist, dann werden praktisch überall neue Teilchen generiert und dann wird natürlich die Anzahl der Teilchen, Gesamtanteilzahl zunehmen. Umgekehrt, wenn das et eben sehr, sehr tief ist, wird sie immer abnehmen. Und eben sozusagen, man muss jetzt den Wert von et finden, wo eben die Population, die Anzahl, die Gesamtanzahl der Teilchen eben konstant bleibt. Und dieses et, das dann eben einen Gleichgewichtszustand gibt, das ist dann eben auch gleichzeitig der Eigenwert der Schrödinger-Gleichung und gibt uns damit eben die Energie an. Ja, wie kann ich das jetzt simulieren numerisch? Ja, es stellt sich heraus, also für diese Gleichung 137 kann man analytisch einen sogenannten Short-Time-Step-Propagator definieren. Das bedeutet also, wenn man, nicht wahr, wie der Name sagt, wenn der Zeitschritt relativ klein ist, dann sozusagen wäre das ein exakter Propagator. Also wenn man den dann sehr, sehr oft anwendet, könnte man eben die zeitliche Entwicklung des Systems verfolgen. Ja, in diesem Propagator dann in Gleichung 138 sehen wir natürlich auch, haben wir wieder zwei Terme, nicht wahr? Wir haben diesen ersten Term e hoch minus x minus y Quadrat durch 2 mal Delta t. Dieser Term, nicht wahr, stellt einfach Diffusion dar. Ich tue sozusagen ein Teilchen, das ich irgendwo an einem Punkt x habe, jetzt verschieben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es eben um bis x minus y Betrag verschoben wird, ist durch diese Gauss-Verteilung gegeben. Und ja, dann habe ich eben den zweiten Term, das e hoch minus Delta t, v von y minus et, was jetzt eben sozusagen dafür sorgt, dass irgendwelche Teilchen entweder in gewisser Weise sterben oder eben geboren werden. Ja, man kann zeigen, dass dieser Propagator dann einen Fehler hat, der quadratisch ist bezüglich dem Zeitschritt. Ja, wie kann ich das ist ja eine analytische Formel, wie kann ich das numerisch implementieren? Also natürlich zunächst mal muss ich einfach initialisieren, irgendeine Population von diesen sogenannten Walkers, also nicht wahr, der Walker besucht der Punkt und damit bekomme ich also eine Sequenz von Konfigurationen. Also eine Konfiguration ist einfach, nicht wahr, ein Set von elektronischen sozusagen Positionen. Und ja, dann tue ich die Walkers zunächst mal eben bewegen, gemäß dieser Gauss-Verteilung in meinem Short-Term-Propagator von Seite 138. Und das, wie gesagt, repräsentiert dann eben die reine Diffusion. Ja, dann der Branching-Term, der zweite, also der gegeben ist durch Q gleich E hoch minus Delta T, V von Y minus ET. Den kann man jetzt auch simulieren mittels Random Numbers. Und zwar sage ich also, wenn das Q weniger ist als 1, dann stirbt der Walker mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 minus Q. Wenn Q größer als 1 ist, dann sozusagen vermehrt sich der Walker, kriegt der Kinder oder ich weiß nicht, wie man es ausdrücken will. Und zwar entweder Q minus 1 oder Q. Und ja, diese eckige Klammer stellt also immer den Integer-Teil dar, der Zahl, also ich tue sozusagen die Stellen nach dem Komma abschneiden. Ja, ich kann auch einfach kompakt sagen, ich kann eine random Number generieren und sagen, wenn der Integer-Anteil von Q plus R, wenn der größer als 1 ist, dann werden Q plus R, Integer-Teil minus 1, Walkers geboren. Sonst stirbt der Walker. Ja, also damit, nicht wahr, kann ich genau den Prozess simulieren. Also die Walkers werden nach diesen Regeln in gewissen energetisch tiefen Regionen sozusagen geboren, diffundieren dann weg in Regionen, wo das Potenzial höher ist, sterben dort und dann, wenn ich eben, nicht wahr, diese Gleichgewichtskonstante ET richtig wähle, bleibt die Gesamtanzahl der Walker konstant und ich habe damit also die Energie meiner Schrödinger-Gleichung gefunden, dieses ET. Ja, jetzt gibt es da noch ein Problem. Und zwar, nicht wahr, habe ich ja hier einfach immer gesagt, Rho steht jetzt hier für die Wellenfunktion, aber wir haben ja ein Problem. Rho ist eine Dichte, die grundsätzlich eine positive Größe ist, dagegen eine Wellenfunktion, die ist typischerweise sowohl positiv als auch negativ. Also die meisten Wellenfunktionen haben Nodes, das heißt, die wechseln irgendwo ihr Vorzeichen. Also diese Nodestruktur ist eine relativ komplizierte Struktur, die man eigentlich nicht direkt vorhersagen kann. Und ja, wie kann man da dieses Diffusion Monte Carlo, wie kann man das adaptieren, um dieses zu berücksichtigen, dass das Rho positiv und negativ sein kann? Ja, was man da macht, ist, man macht also eine Diffusion Monte Carlo, aber macht die sozusagen separat in den Untervolumen, wo die Wellenfunktion entweder positiv oder negativ ist. Das heißt, irgendwelche Moves, wo die Walkers sozusagen so eine Node überqueren wollen, also von der positiven in die negative Region gehen wollen, werden immer nicht akzeptiert im Monte-Carlo-Schritt. Gut, also damit kann man das im Prinzip handhaben, aber das Problem ist, ich muss jetzt wissen, wo sind die Nodes. Okay? Ja, und da kommt jetzt eben ins Spiel, was wir vorher gemacht haben. Wir haben ja gesagt, wir haben jetzt vorher Variation Quantum Monte Carlo gelöst und es hat uns eine approximative Wellenfunktion gegeben. Und ja, wenn wir diese Wellenfunktion natürlich numerisch auswerten, können wir sehen, ob sie positiv oder negativ ist. Ja, und sozusagen stellt sich heraus, das ist eigentlich der einzigste Grund, warum man eben dann dieses Variational Quantum Monte Carlo vorher macht, um nämlich Nodes zu bekommen für den zweiten Teil, für diesen Diffusion Monte Carlo Teil. Ja, es stellt sich dann eben auch heraus, wir haben natürlich beim Variational Monte Carlo, ja, bekommen natürlich auch eine Energie, wir haben ja nicht immer den Erwartungswert minimisiert, aber stellt sich eben heraus, dass das ET, die Energie, die man erhält bei dem Diffusion Monte Carlo dann typischerweise doch noch ein ganzes Stück tiefer ist. Und das heißt also, wir haben eine bessere Energie aufgrund des Variationsprinzips. Ja, also das ist die Standardmethode, um Quanten Monte Carlo zu machen. Und das ist dann also auch eben eine Methode, die es einem wirklich erlaubt, sehr, sehr genaue Ergebnisse zu bekommen. Das Skalierverhalten unterscheidet sich von sozusagen der Alternative, um sehr, sehr exakte Ergebnisse zu bekommen. Nicht wahr? Das waren die CI- und Coupled-Cluster-Methoden. Wir haben hier beim Quanten-Monte Carlo ein Skalierverhalten, das deutlich besser ist als bei diesen Post-Hartree-Fock-Methoden, also Coupled-Cluster etc. Das heißt, man kann hier zu größeren Systemen gehen. Aber man hat zum Beispiel Probleme damit, Orbitale zu simulieren, die energetisch sehr, sehr tief sind. Also wenn man schwere Elemente hat, dann das 1s-Orbital von diesen Elementen, das gibt große Probleme. Es zeigt sich, dass in diesem Fall muss man dann den Zeitschritt in der Diffusion Monte Carlo sehr, sehr klein wählen. Und damit wird die Methode natürlich ineffizient. Das heißt, diese Quanten-Monte-Carlo-Methoden werden dann auch typischerweise mit Pseudopotentialen gemacht, die natürlich dann auch wieder eine gewisse Näherung beinhalten. Ja, aber trotzdem, eben, ja, wenn man also zumindest wenn man leichte Elemente hat, kann man also mit diesen Quanten-Monte-Carlo-Methoden relativ große Systeme, vielleicht sagen wir mal maximal sogar bis zu 100 Atomen circa, behandeln und bekommt dann eben doch ziemlich gute Ergebnisse. Man kann auch, das haben wir jetzt auch noch nicht besprochen, aber man kann auch zum Beispiel in der Variational Quanten Monte Carlo Schritt, kann man zum Beispiel eben, wenn man gesagt hat, den Jastrow mal eigentlich eine Determinante und man kann dann auch zum Beispiel mehrere Determinanten verwenden und auf diese Art und Weise bekommt man dann typischerweise auch bessere Nodes und kann eben auch Systeme behandeln, wo man zum Beispiel fast Degeneracy hat zwischen zwei verschiedenen elektronischen Konfigurationen.